Liebe Leute, herzlich willkommen zum Bewegungsatmen-Podcast. Es begrüßen euch, jetzt machen wir es mal anders.
Eva Buchholz.
Und Horst Reichel.
Okay, das klang so ein bisschen nach Ende, ne?
Also and the one, lass mich doch mal noch sagen. Okay. And the one and only, our host.
Gregor Buchholz auch am Start, hi.
Okay, sehr ruckelig.
Ja, neues Konzept ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Oh, haben wir jetzt Konzepte auch noch?
Ja, es war mal ein neues muss auch mal wechseln.
Mhm. Am besten informierst du uns darüber auch nie, dann können wir uns umso besser darauf einstellen.
Spontaneous genau. Podcast, der auch immer mal wieder spontaneous erscheint. Jetzt gerade noch so rechtzeitig vor Olympia. Wir nehmen auf am, was ist denn heute? Heute ist Freitag. Freitagabend. In der Nacht von Sonntag zum Montag starten ja schon die Männer. Das haben wir schon mal in zwei Tagen. Das heißt, ne, die schnellen Hörer von euch, die können sich noch unsere Voranalyse, sag ich mal, bezüglich Tokio noch so wie es gedacht ist, anhören.
Natürlich, das machen alle.
Machen natürlich alle. Der Rest, der hat ja einen ganz guten Vergleich zwischen Soll- und Ist-Situation.
Ja, aber erstmal arbeiten wir mal das vergangene Wochenende vielleicht noch ab. Ist ja gar nicht so viel. Also das größte Event, was jetzt noch stattfand, war das Tribe Battle Royale.
Ach so, okay. Genau, das machen wir zuerst. Aber bevor wir richtig anfangen, erstmal noch so ein bisschen so allgemeines Vorgeplänkel.
Auch noch.
Ja. Wer sich anhört, wahre Podcast-Fans hören sich natürlich alles an. Die es ja nicht machen wollen, kann ich ja an der Stelle auch gleich sagen. Wir machen ja immer im Prinzip diese Timestamps. Die können natürlich direkt zu dem Themengebiet, was sie auch interessiert, hinspringen. Das funktioniert natürlich leider nicht auf Spotify. Spotify ist ja jetzt nicht so geeignet, aber auf Apple Podcasts und eigentlich so alle anderen Podcast-Apps funktioniert es. Auch zum Beispiel auch über den Podcast-Player, der auf unserer Website bewegungsatmen.com eingebunden ist. Da funktioniert das auch. Da kann man mal zum entsprechenden Kapitel springen. Und wo ich gerade bei der Webseite bin, muss ich dann auch gleich noch ein riesiges Dankeschön aussprechen. Wir wurden ja schon öfters immer gefragt, ja, liebe Bewegungsarten-Crew, wir würden gerne mal etwas spenden, einfach um die Stunden, die wir euch gehört haben, zu würdigen. Und das hat uns natürlich mega gefreut. Wir haben halt lange nie irgendwie eine Möglichkeit angeboten, weil wir auch gesagt haben, ey, wir machen das halt irgendwie so komplett in unserer Freizeit und können jetzt auch nie jetzt irgendwie einen groß regelmäßigen Content wie vielleicht andere anbieten. Einfach oder weil wir drei ja auch irgendwo noch andere Beschäftigungen, seriöse Beschäftigungen nebenbei haben. Aber wir haben eine Möglichkeit eingerichtet auf der Website, wo ihr dann einfach auf den Button klicken könnt und dann auf uns eine Spende zukommen lassen könnt.
Auf
ein extra eingerichtetes Konto. Und ja, diese Möglichkeit, die wurde auch schon genutzt.
Und da wollen wir uns wirklich herzlichst bedanken. Also Wahnsinn, was da jetzt doch von auch so einzeln zusammenkommt, und das ehrt uns sehr und das wissen wir sehr zu schätzen.
Absolut,
und fühlen uns deshalb natürlich auch immer stets bemüht, jetzt auch gerade dann aktuellen Content zu liefern und gerade wenn es jetzt auch zu Olympia geht. Deshalb war es uns jetzt auch nochmal wichtig, auch gerade vor den Olympischen Rennen jetzt nochmal was aufzunehmen, und hoffentlich hören wir uns auch dann direkt danach. Vielen lieben Dank.
Ja, also
vielen
von meiner Seite, genau, vielen lieben Dank, super cool.
Ja, Horst, du hast auch noch einen Aufruf, ne?
Ja, jetzt machen wir Aufrufe. Ganz kurz, ich hatte in meiner Insta-Story schon was gepostet heute. Guter Bekannter von mir, der Roman Schellhaas, ehemaliger Giant World Storm Manager, macht eine Spendenfahrt durch Deutschland, findet morgen statt oder startet morgen 9 Etappen von Norden in den Süden und will Spenden für die Flutopfer dadurch sammeln. Also wer sich daran beteiligen würde, wäre das natürlich super cool. Seine Instagram-Seite romy.972, da könnt ihr auch seinen Etappenverlauf verfolgen. Sind insgesamt, glaube ich, 1100 Kilometer, genau, 10.000 Höhenmeter. Und wie gesagt, er kommt aus der Gegend, er hat das Elend da auch gesehen, ist da selber zum Glück nicht betroffen, aber aus seinem Umfeld, das ist, was man in Bildern sieht, ist super schlimm, aber in live muss es wirklich abartig schlimm sein. Mhm. Also das kann man jetzt schon mal sagen. Deswegen folgt den Roman, romy.972. Und
hat er irgendwie auch so eine cool, Website oder so irgendetwas?
Ich muss mal am besten auf diese Instagram-Seite gehen. Webseite muss ich nochmal gucken. Wenn ich was finde, dann geht's in die Shownotes und
Genau.
Vielen Dank dafür.
Schön.
Gut.
Gut. Hat noch jemand was loszuwerden, bevor wir ins Business starten?
Ich will ins Battle, nicht ins Business. Lass okay. uns battlen.
Dann starten wir ins Battle. Ins Triathlon Marketing Deluxe, sag ich mal. Wenn jetzt noch der Wettergott mitgespielt hätte, dann
dann wäre alles perfekt gewesen.
Schon schön, ja. Es tut mir irgendwie leid für die Beteiligten. Auf der anderen Seite, tja, da müssen sie durch. Und sie haben es durchgewuppt bei wechselhaften Bedingungen. Auf jeden Fall, wie du schon sagtest, Gregor, marketingtechnisch war es auf alle Fälle ein Coup, in einer gewissen sendefreien Zeit sowas zu platzieren, entsprechende Kanäle zu öffnen und das Ganze auch entsprechend anzuteasern und auch nachzuarbeiten. Also das war von der Seite her definitiv ein krasses Ding, würde ich mal sagen.
Ja, aber nichts anderes haben wir erwartet. Also alles, was, ja. was Frodo, und er sagt ja oder betont ja auch immer, auch sein Manager Felix Rüdiger, was die anpacken, ja, das ist natürlich schon immer auf einem absolut hohen Niveau. Und diesmal war es auch nicht anders, wobei man ja auch gemerkt hat, also es versetzt natürlich auch irgendwo schon unter einem immensen Druck. Also du musst halt echt jedes Mal, und wenn du Jan Frodeno hast und in dieser Jan Frodeno-Blase arbeitest, dann musst du auch krass liefern, ne? Also die übertreffen sich ja dann, oder haben ja auch die wollen sich auch immer wieder übertreffen oder was Neues, was Spannendes bringen. Und aus meiner Perspektive war es jetzt anfänglich, was man so medial mitbekommen hat, hat es mich jetzt nicht so mitgezogen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also gerade, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angeschnitten hatten, im Vorfeld, es ist ein Battle zwischen zwei Männern und Lionel hatte die letzten, wie soll man sagen, ja, er hat ja auch gesagt, die letzten 5 Ironman ist er ins Ziel gegangen. Ja. Also er hatte immense Schwierigkeiten, er ist nach wie vor nicht für Hawaii qualifiziert, hatte seinen letzten Ironman vor 3 Wochen, der ja absolut, also das Schlimmste ist, was eigentlich einem Profi passieren kann. Und dann halt alles ist fokussiert auf ein Battle zwischen den beiden Protagonisten. Und der eine ist halt einfach mal Jan Frodeno, also der Überflieger der letzten Jahre. Da war für mich halt am Anfang so, oh Mann, ja, irgendwie.
Also wenn man es mal zusammenfasst, ich meine, er hat das Drehbuch geschrieben, entsprechend ist es auch ausgegangen, Happy End für ihn, kleines Vorgeplänkel natürlich, um das Ganze so ein bisschen mit Spannung aufzuheizen, wie in einem Boxkampf, aber schlussendlich war klar, dass es so ausläuft und so dominant, sage ich mal, auch funktioniert auf einer getunten Strecke mit bestmöglichen, sage ich mal, streckenorganisatorischen Bedingungen.
Ja.
Ja, sportlich gesehen kann man sich natürlich ein bisschen drüber streiten, wobei ich sagen muss, dass ich den sportlichen Wert da, also für die Athleten selber schon recht hoch einschätze.
Ja,
wenn man
hoch,
die Bedingungen sieht und die Zeit, muss man auf alle Fälle sagen. Und die haben sich schon den A-Punkt aufgerissen. das ist ganz klar. Aber klar, wenn du jetzt
rein das
andere Rennen dagegen versiehst, du hast keine Wettkampfdynamik und so weiter und so fort. Deswegen, es ist natürlich ein Show-Event, es hat Event-Charakter, es ist Entertainment. Und zum Zeitpunkt, wo es auch vielleicht in so eine Situation auch reinpasst für Fans des Sports.
Ja. Auf alle Fälle, ja.
Ich fand das auch eigentlich ziemlich gewagt. So, ne? Letztendlich habe ich mir auch vorgestellt, lastet ja auch auf Frodo ein gewisser Druck. Klar, es hätte natürlich auch sein können, dass, also, so gut die Leistung von Sanders auch war, und ich denke, man wird auch massiv zufrieden gewesen sein, aber irgendwie ist mir ja schon mit der Erwartung ins Rennen gegangen, naja, okay, er wird ja ganz klar, also, das Duell verlieren. Es gibt gerade andere Sportler, die eher in der Position wären zu sagen, okay, ich möchte das Duell gegen Jan Frodeno. Natürlich ist Sanders medientechnisch deutlich wirksamer als alle anderen. Und jetzt stellt man sich mal vor, Frodo hätte jetzt diesen Weltrekord nicht gemacht. Es wäre jetzt vielleicht ein gutes Rennen gewesen und er hätte dann wäre es natürlich durch Sanders auch spannender geworden, weil sie dichter zusammen gewesen wären. Aber das Risiko wäre auch da gewesen, dass es bei Sanders wieder nicht klappt. Er muss wieder gehen oder so. Der eine geht komplett hoch und der andere macht ein solides Rennen. So, ne? Mhm. Was machst du dann? Dann hast du ja normal in so einem Ironman-Rennen, hast du ja noch so Rennen im Rennen. Dann hast du nur noch der um die Quali kämpft und dieses Duell und dort in die Gruppe von hinten und schließen die auf oder nicht und so. Diese ganzen Faktoren, die hast du ja nicht. Du hast ja wirklich nur diese eine Story. Erstmal das Duell und dann hattest du halt zum Glück eben noch diese zweite Story schaffen. Beide saß ja zwischendurch eventuell kurz mal aus oder halt eben Frodeno den Weltrekord. Ja, der dann auch so ein bisschen so das Event gewürdigt hat mit den ganzen vorigen Show-Einlagen mit Boxkampf und hier und da. Was haltet ihr davon? Könnte es sowas davon mehr geben? Triathleten, die in Boxerkutte vorher...
Ach, prinzipiell finde ich es ja gar nicht so schlecht, wenn man so eine gewisse Story drumherum aufbaut und so ein bisschen ja eine Atmosphäre schafft. Oftmals sind diese ganzen Rennen vorab irgendwie zu clean, meines Erachtens. Klar, es wird sich dann hochprofessionell auf die einzelnen Wettbewerbe konzentriert. Ich glaube, in der ITU ist es sogar noch krasser, weil da wirklich der Fokus 100.000% ansteht. Im Ironman ist es vielleicht ein bisschen lockerer. Daher finde ich das schon erfrischend, wenn man dann so ein bisschen so eine Situation herstellt, auch wenn diese künstlich ist, mit einem Gut gegen Böse oder Underdog gegen Superstar. Warum nicht? Also bin ich jetzt nicht schlecht. Man muss sich das immer aus der Brille des absoluten Sportfans anschauen. Also Leute, die vielleicht selber gar nichts mit Triathlon am Hut haben, für die war es, glaube ich, hochinteressant. Und ich hatte selber zwei Bekannte von mir, eine Athletin, die ich selber betreue, die beiden waren Feuer und Flamme. Das sind selber Sportler, die bei WMs schon gestartet sind als Amateure und haben als Helfer freiwillig dort vor Ort mit das ganze Event mitgetragen. Und die waren mega begeistert, weil die einfach mal auch so ihre Idol in Anführungszeichen mal in live sehen konnten, mit denen Smalltalk machen konnten und fanden es einfach cool, dass sie da so eine Situation haben in so einer seltsamen Zeit aktuell.
Ja, ich finde auch, also gerade die beiden, die reißen halt so mit. Also irgendwo, man ist Fan von Frodo, so oder so, weil er einfach allein sportlich das Krasseste macht, was so geht irgendwo. Also Frodo, ich kenne niemanden, der jetzt sagt, oh, der Frodeno ist ein Depp. Oder weißt du, wie man so sagt, wie ich jetzt so sage, oh, der Sam Long. Der polarisiert irgendwie doch mehr. Und Frodo, da kommst du einfach nicht drum rum. Man kann nicht sagen, ah, Frodo macht nur Scheiß oder sowas. Es geht einfach nicht, weil er macht ja allein für uns Triathleten, was er dem Triathlon-Sport auch außerhalb medial noch so gibt, ist halt Wahnsinn. Und dann halt mit Lionel Sanders, der ja doch vielleicht ein bisschen mehr polarisiert irgendwo, aber der ist halt auch so, nicht das Gegenteil, aber Frodo ist halt wirklich clean, der ist geleckt, der sieht immer gut aus und so. Und Lionel, ich habe am Anfang so gedacht, als Lionel dann ins Allgäu kam und es war so Regenwetter und so und dann sind sie da irgendwie nochmal gefahren. Und Frodo hat halt den supergeilen Ryzen, das Langarm-Trikot und ja, sieht halt wie immer, Frodo ist immer geleckt, ne, so, und immer fein anzusehen. Und ich bin ja absolut riesen Lionel Sanders-Fan, aber wie er da stand, so ein bisschen verlumpt sah das teilweise aus. Also er hatte halt, ich meine, guck mal, er ist in Tucson, da sind immer so roundabout 40 Grad so ungefähr. Er hat halt keinen Langarm-Sachen groß, ne. Er hat dann irgendwie so ein komisches Ding unter sein Kurzarm-Trikot da gefuddelt. Und stand dann so, meinte so, ja, ist schon ein bisschen fresh hier, so. Aber das ist halt, das ist super cool, das beides halt so zu sehen. Und Lionel ist so sympathisch und so ein krasser Sportler. Wer hätte sich so ein Duell überhaupt zugetraut? Und hat auch gesagt, der hat ja gesagt, also Hawaii hat für ihn nicht den Status wie jetzt, dieses Battle gegen Frodo.
Das musste natürlich auch so ein bisschen sagen.
Aber ich nehme das ihm auch ab. Ich glaube nicht, dass Leine von Felix Rüdiger gesagt kriegt, sag aber bitte das so und so. Das kommt jetzt hier besser an. Also ich glaube nicht, dass es da im Hintergrund so gibt, ey, am besten du sagst es so und du sagst das nicht. Und ich meine schon, dass
ich glaube, Sympathiepunkte hat das Event auf alle Fälle über Lionel Sanders erreicht. Also der hat, glaube ich, ultra viele Fans damit irgendwie erhalten. Ich glaube, Frodeno, ja, das ist natürlich immer klar, da gibt es zwei Lager, ja oder nein. Für mich stellen sich zwei Fragen. Einmal, wie war das Gehalt? Es gab ja offiziell keins, wurde auch immer so verneint. Und zweite Frage, es kamen ja scheinbar irgendwelche Diskussionen auf von wegen, dass Sanders so als
Pacemaker
irgendwie eingesetzt wurde. Deswegen, das wurde also eine gewisse Rechtfertigungstaktik da auf den sozialen Kanälen dann im Nachgang gelegt. Das heißt, da war irgendwas im Busch. Also ja, weiß nicht, wie da die Einschätzung der Verantwortlichen dahingehend ist, wie das kommuniziert wurde zum Lionel. Aber wie auch immer, das sind so Dinge, die mich dann so ein bisschen beschäftigen neben diesem sportlichen Event an sich.
Naja, das bleibt die große Frage.
Es ist ja auch so, dass es jetzt im Livestream massive Beschwerden gab, dass Sanders auch so wenig gezeigt wird, ne? Es hat ja zwischendurch schon so fast so gewirkt wie, ja, Jan Frodeno und Sanders haben wir rübergeflogen.
Dann wurde natürlich gesagt, so, oh, angeblich wäre die Kamera ausgefallen.
Ja, aber sorry, leider ist die Kamera angeblich von Linus Sanders ausgefallen, aber.
Ja. Na gut, die Wetterkapriolen haben ja, waren ja schon da.
Das stimmt. Schon gesehen. Ja. Kann man, und das glaube ich auch, und wird alles sein, aber es hat natürlich diesen Eindruck nochmal zusätzlich verstärkt, sage ich mal, ne? Dass,
oder schon, war schon mehr im Bild, ja. Gewollt oder ungewollt. Aber Frodos Kamera fällt halt irgendwie nie aus. Das ist halt auch so. Ja. Bei Frodo.
Und da ist immer dieser geile Filter drüber, wo man immer gut aussieht, also selbst bei schlechtestem Wetter.
Ja.
Oh Mann, genug gefrotzelt. Aber war auf alle Fälle ein Event, was erwähnenswert ist, was vielleicht auch irgendwo in den Köpfen hängen bleibt, wenn man mal in 10 Jahren vielleicht darüber spricht. Aber klar, die Aussage Weltrekord habe ich meine Probleme mit, aber das habe ich auch, wenn ein Rot darüber gesprochen wird, bei der verlängerten Mitteldistanz, in Anführungszeichen, was jetzt nicht die sportliche Wertigkeit der Athleten da schmälern soll, aber ist natürlich immer so die Frage, ja, aber gut, du musst das irgendwie medial vermarkten und das ist natürlich ein Aufhänger und ja, war auf alle Fälle sauschnell, auf jeden Fall.
Ja, ultra krass.
Und da gab es auch jetzt auch diesen Post von Frodo. Müssen wir nochmal
mit diesen NTFs.
Ja. Was heißt das? Hast du es gecheckt?
Certified.
Ich habe irgendwas, nein, das ist irgendwie was, ach Gott, jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Ich habe irgendwas computergeneriertes,
ich muss mich auch aus dem Fenster lehnen.
Zertifikat, aber ich glaube, das hat nichts mit, keine Ahnung, ich sag mal, ich weiß nichts.
Okay, Dito. Naja. Dann begeben wir uns vielleicht mal wieder auf sicheres Terrain.
Bekannten Terrain, richtig.
Wobei das, wenn es jetzt um Olympia geht, in gewissermaßen uns auch, Gregor und mich schon so ein bisschen, es war nicht so einfach, so manche Startlistenprozedere erstmal durchzuhacken. Jetzt so langsam haben wir uns durchgeschafft und glauben so ein bisschen da, bei manchen Nationen ist es offensichtlich, aber bei anderen ist es noch etwas vage. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu, ja.
Ja, genau. Olympia, endlich ist es soweit, ne? Ich habe heute zwischendurch noch mal ein bisschen, heute mittags so die Eröffnungsfeier, mal so zwischendurch reingeschaut.
Ein bisschen, ja.
Und
also Gregor war gebannt vom Fernseher.
So ein Schwachsinn.
Natürlich, du hast mich kaum beachtet, als ich heimkam.
Ja gut, ich
kann das nachvollziehen.
Dich habe ich immer, aber Eröffnung ist halt nur alle 4 bis 5 Jahre, ne? Oder 3, je nachdem.
Ich finde das geil. Also ich könnte 4 Wochen lang Fernsehen durchschauen, aber es gibt ja noch andere Dinge im Leben, leider Gottes. Ja.
Nee, aber wie gesagt, nun ist es soweit, ne? Trotz schwerer Vorgeburt und es ist ja in Japan ja anscheinend immer noch so. Also was wurde im ZDF gesagt? 80% der Japaner sind eigentlich dagegen. Mhm. Wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn die Bilder erstmal im Fernsehen sind, ich glaube, dann ja wird es auch so langsam umschlagen und wenn man hat man auch so ein bisschen ja schon eine Ablenkung von allen drum und dran. Aber die ersten sind angereist. Tokio ja nun auch so ein bisschen Spiele der Nachhaltigkeit, fand ich bemerkenswert. Also es ist mir schon so im Voraus aufgefallen, dass das so ein paar Konzepte sind, wo ich denke, ist cool. Ich kann mich noch an Rio erinnern. Rio war ja auch, da wurde in der Eröffnungsfeier noch so der Baum gepflanzt und das war's denn. Und wurde aber nachher dann gesagt, so, naja, schön und gut, ne? Aber letztendlich die Shuttle, die fahren halt trotzdem oder stehen trotzdem stundenlang da in der Parkbucht mit laufendem Motor und Klimaanlage voll an, Tür offen. Also
ja.
Ja. Außer Baumpflanzen war da nichts und jetzt hat man ja im Prinzip ja schon noch einige Konzepte gehört, ne? Das im Prinzip, es sind alles bestehende, also das olympische Dorf, ne? Besteht aus bestehenden Häusern, die schon quasi vorher da war. Das heißt, es wurde immer noch mal neu investiert. Möglichst viel soll ja aus erneuerbaren Energien, die ja extra auch teilweise auf den Dächern von den Häusern sind, hergestellt werden. Klar, Toyota als Sponsor hat seine Brennstoff-Hybridfahrzeuge dort im Einsatz.
Und auch grundsätzlich, weißt du, als wir vor 2 Jahren in Tokio waren, das war wirklich die cleanste Stadt, die ich in meinem Leben so bereist habe.
Das sowieso, ja.
Ja. Ja. Also auch die Bewohner von Tokio, die Einwohner, nicht Bewohner, die Einwohner von Tokio, das ist schon, die sind auch schon sehr gut erzogen. Im Sinne von, macht hier nicht so viel Müll außerhalb oder sowas oder nehmt es mit heim und fand ich schon eine cleane Stadt und so clean wie möglich soll jetzt natürlich auch alles um Olympia gehalten werden.
Aber wo ist das olympische Dorf zu verorten, geografisch gesehen?
Ziemlich an der Rainbow Bridge. Also ich soll ich jetzt nicht auf der Karte zeigen ist. Oder was? Also ich kann jetzt auch nicht genau den District in Tokio, ne? Aber es ist schon direkt in Tokio drin, ne? Es ist jetzt nicht so direkt so außerhalb. Und die Athleten, die, wenn du dir halt die Instagram-Stories dir anschaust, die schauen, die können ja im Prinzip den Kurs sehen. Das ist nicht weit weg.
Aber ich glaube, das ist auch zum Teil unterschiedlich. Also die Deutschen wohnen ja scheinbar in einem Haus, wo auch die Belgier zum Beispiel drin sind. Also die sind so ein paar Stockwerke überhalb, dann kommen die Deutschen. Also man sieht es so an den Fahnen, habe ich jetzt so hergeleitet. Aber wenn ich so gesehen habe, wo die USA, die sind wieder in einem anderen Gebäude oder in einem anderen Haus. Also wie gesagt, diesmal ist das Olympische Dorf scheinbar so ein bisschen baulich auch voneinander getrennt zum Teil so. Oder
sind ja mehrere so eine Häuser, so eine Hochhäuser nebeneinander, dass natürlich nicht alle im einen Haus sind.
Das aber die sind nicht alle gleich und nicht alles so typisch, wie es vielleicht früher so war. Oder vielleicht hängt man sich auch jetzt zum Teil so ein bisschen mit so Aussagen aus dem Fenster. Können wir vielleicht, oder wollen wir da schon, ja, könnten wir eigentlich Justus Nieschlag, könnten wir mal kurz hören. Oh, ja. Ich habe ihn mal gefragt, weil es ist ja schon immer ganz interessant, wenn man mal so einen O-Ton von jemandem hat, der direkt vor Ort ist. Und da wir ja Justus ganz gut kennen und sehr schätzen und ihm auch sehr die Daumen drücken, jetzt sind wir halt hier mega parteiisch, ne? Nein, allen deutschen Athleten natürlich oder grundsätzlich habe ich nur gedacht, ach, es wäre doch ganz cool. Ich verfolge auch immer so seine Insta-Stories und finde es halt jetzt noch mal interessanter, weil du kriegst halt einen direkten Einblick so in einen Tag von ihm, ne? Und habe ihn halt so gefragt, würdest du für uns auch noch eine Kleinigkeit aufnehmen oder teil mal so deine ersten Eindrücke? Und dann auch noch mal so, hatte ich ihn danach noch mal gefragt, auch so persönlich, wie siehst du zum Beispiel auch die Angst, dich mit Corona zu infizieren, jetzt wo du vor Ort bist, weil ist ja immer noch die Gefahr quasi da. Und da hat er uns eine kurze Nachricht übermittelt und die würden wir jetzt einfach gerade mal abspielen.
Ja, grüß dich Eva. Ich gebe hier mal mein Bestes und versuche mal ein bisschen was zu berichten. Ansonsten, wenn weitere Fragen sind, dann schiebt einfach gerne nochmal rüber. Ansonsten gehe ich einfach davon aus, ihr schneidet euch das dann so zurecht, wie ihr das gerne hättet. Wie war die Einreise? Also war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis und ich denke, wir hatten Glück bei der Einreise. Mit 1,5 bis 2 Stunden sind wir relativ schnell durchgekommen. Also ich habe von Leuten gehört, die haben da 7 bis 8 Stunden verbracht. Von daher war es, glaube ich, ganz gut, dass wir sozusagen den frühen Flieger aus Frankfurt genommen haben und morgens dann in Tokio gelandet sind. Wir hatten hier eine ganze Mappe voll irgendwelcher Formulare und Papiere, die auch mehrfach kontrolliert wurden und haben sie eigentlich ganz clever gemacht und uns da einmal durch den kompletten Flughafen laufen lassen, immer an verschiedenen Stationen. So hat sich das auch ein bisschen entzerrt, sodass man dann auch die ganze Zeit so beschäftigt war und jetzt nicht übermäßig viel irgendwie rumstand und sich einfach nichts getan hat. Also so ging eigentlich die 2 Stunden relativ schnell rum und am Ende konnten wir dann auch noch unsere Akkreditierung validieren lassen. Das hätte man sonst im Olympischen Dorf auch machen können, aber ja, wir hatten ja sonst nichts zu tun, sage ich mal, oder Zeit. Und es war erstaunlich, wie viele Helfer auch da am Flughafen uns in Empfang genommen haben. Also ich hatte vorher gehört, dass viele abgesagt haben, weil ja die Japaner ja eigentlich nicht mehr so richtig begeistert sind, dass die Spiele ausgetragen werden. Und dafür war ich wirklich sehr überrascht, wie viele Leute da rumstanden. Aber ich denke, das ist auch typisch japanisch. Also da standen Leute rum, die haben eigentlich nur ein Schild hochgehalten, wo es weiter lang geht. Das hätte man sich aber auch selbst erklären können, weil alles abgeflattert war mit so Flatterband und auf dem Boden Markierungen waren. Also ansonsten sind wir dann mit dem Bus rübergefahren ins Dorf. Das ging dann zum Glück relativ schnell alles hier, konnten dann auch die Zimmer gleich beziehen und wohnen jetzt hier in der Bude mit dem Jonas zusammen und teilen uns quasi das Apartment dann mit den Freiwasserschwimmern. Die werden jetzt heute im Laufe des Tages hier bei uns noch eintrudeln und ansonsten als erstmal sich zu orientieren, alles super spannend, riesen Mensa und hier kann man ja irgendwie alles Mögliche irgendwie machen. Das Gelände an sich ist jetzt nicht mega groß, wir können auch nicht einfach rausgehen. Ja, also ist alles überschaubar. Wir haben jetzt hier schon eine optimale Laufrunde uns gelegt. Wenn man quasi die größte Schleife irgendwie so läuft, kommt man auf 4 Kilometer pro Runde. Also ich denke gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten ist Radfahren auf der Rolle angesagt. Oder ja, wenn man halt mal woanders hin will, dann muss man halt quasi einen Shuttle nehmen, wird dann mit dem Bus irgendwie rüber geschuttelt. Ist allerdings alles nicht so super einfach. Also man muss eine halbe Stunde vorher sein Fahrrad irgendwo abgeben, dann muss man eine halbe Stunde später in irgendwo anders an einer anderen Stelle in den Bus steigen. Dann fährt man eine halbe Stunde irgendwo hin, bis man dann alles ausgeladen hat. Dann ist es auch so, dass wir nur eine Stunde trainieren dürfen und danach halt das ganze Spiel wieder rückwärts. Also für eine Stunde Training ist man dann doch relativ lange unterwegs und dasselbe hat man halt im Schwimmen. Genau, und laufen kann man, glaube ich, auch da, wo dieser Radkurs ist. Und da ist es dann halt aber auch so, dass einfach, das ist so eine 5-Kilometer-Runde, sage ich mal, die da irgendwo abgesperrt ist. Also ist jetzt nichts Spektakuläres. Und ja, wie schon gesagt, also wir dürfen pro Tag eine Stunde schwimmen, eine Stunde Radfahren und ja, das war's dann eigentlich im Prinzip. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will morgens zur Schwimmzeit eine Stunde gehen und abends eine Stunde nochmal schwimmen gehen. Das kann man nicht anmelden, das geht nicht. Also wie gesagt, nur eine Stunde am Tag. Und ja, alles andere machen wir dann hier irgendwie so vor Ort. Auf der Rolle fahren, wie gesagt, hier durchs Dorf laufen. Und ja, ansonsten Mensa ist riesig. Also wir sind am ersten Tag da rein, haben schon gedacht, wow, ganz schön groß hier. Und haben dann gehört, dass es quasi noch eine zweite Etage gibt, die wir vorher gar nicht wahrgenommen haben. Und dann sind wir noch in die zweite Etage gegangen zum Abendessen und die war einfach nochmal doppelt so groß. Und ja, gibt halt alles Mögliche. Ne? Also von Japanisch bis vegan, Halal, alles, was du dir glutenfrei, alles, was man sich so vorstellen kann. Und ja, Sitzplätze quasi sind so Riesentafeln und jeder Platz ist allerdings mit Plexiglasscheiben quasi umrandet. Also man sitzt da wie in so einer Wahlkabine irgendwie für sich so ein bisschen und unterhalten mit den anderen ist jetzt auch nicht so super einfach, zumindest mit dem Gegenüber, weil diese Plexiglasscheibe schirmt halt schon gut ab. Man muss dann immer oben rüber schreien, wenn man sich verständigen will. Mit seinem Sitznachbarn geht das schon ein bisschen besser. Ja, wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir jetzt alle nebeneinander sitzen, weil dann kann man sich wenigstens noch so ein bisschen unterhalten und ja, genau, ansonsten ist das hier ein frohes Treiben im Dorf, überall Maskenpflicht, wir müssen jeden Tag einen Spucktest machen, also ja, wir kriegen hier für jeden Tag so Röhrchen, da muss man dann halt einfach mal ein bisschen reinspucken, dann gibt man das an so einer Teststation ab und genau, ansonsten Corona-mäßig, wie gesagt, überall eigentlich Maskenpflicht, auch draußen im Freien, wenn man jetzt zur Mensa rübergeht. Also ja, sobald man das Zimmer verlässt, Maske auf und ja, lediglich dann zum Essen natürlich abgenommen. Und ja, sonst gibt es jetzt, glaube ich, keine großartigen Regeln. Also wir müssen halt noch hier so japanische Corona-Warn-Apps quasi führen, eine zum Tracking, eine, da muss man jeden Tag so einen Fragebogen ausfüllen und Körpertemperatur eintragen und ja, bisher ja, liest man eigentlich immer nur in der Tagesschau-App, dass mal wieder positive Fälle hier irgendwie aufgetreten sind, aber ich denke, vor Ort fühlt man sich oder fühle ich mich schon einigermaßen sicher, habe auch das Gefühl, da halten sich alle dran an die Regeln hier vor Ort. Also man sieht ganz selten welche, die ihre Maske halt nicht richtig tragen oder draußen dann halt auch mal ohne Maske rumlaufen. Und ansonsten findet man an jeder Ecke Handdesinfektion und dementsprechend denke ich, ist das schon alles ja so weit sicher, wie man es irgendwie machen kann, solange sich halt alle an die Regeln halten. Ja, mir geht's soweit ganz gut hier. Letzten Vorbereitungen laufen soweit, denke ich, auch ganz okay. Mit den Bedingungen hier, ja, ich sag mal, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich ja eh jetzt nicht super viel jetzt noch in den letzten Wochen oder in der letzten Woche vor dem Wettkampf trainiere. Von daher, ja, ist das ganz okay. Wir waren jetzt gestern zum Beispiel noch auf der Trainingsstrecke fürs Radfahren. Also es ist nicht die Wettkampfstrecke, sondern gibt extra noch einen Ort, wo man hinfahren kann, um da halt auf einer 5-Kilometer-Runde Rad zu fahren. Boah, das war, ich glaube, wir waren insgesamt 4 Stunden beschäftigt für eine Stunde Radfahren. Ich meine, man hat ja sonst nichts zu tun, von daher war es eigentlich nochmal so eine ganz nette Beschäftigung, aber ja, wenn es sich dann so unnötig dann doch zieht, stresst es einen vielleicht doch schon so ein bisschen. Aber ich habe jetzt die nächsten Tage auch eigentlich nur noch mein Rollenprogramm hier quasi vor Ort, deswegen da muss ich nicht mehr irgendwo hin. Das Einzige, was ich halt noch machen werde oder wo ich das Dorf dann nochmal verlassen werde, ist halt Schwimmen und entsprechend dann auch die Streckenbesichtigungen, die für mich ja auch ganz relevant sind, weil ich ja die Strecke hier vor Ort ja nur aus dem Fernsehen kenne. Und ja, da bin ich auch nochmal gespannt, was da so auf mich zukommt. Und ansonsten, ja, die klimatischen Bedingungen sind halt schon extrem, muss man sagen. Also da wusste ich ja auch nur so ungefähr aus Erzählungen, was hier auf mich zukommt. Und hatte vorher in meinem Wetterbericht geguckt und habe gedacht, naja, 25 Grad irgendwie, das so schlimm kann das gar nicht sein. Ja, jetzt ist aber pünktlich, als wir angekommen sind oder kurz vorher, nochmal ordentlich angezogen hier von der Temperatur. Also wir haben jetzt nachts, weiß ich gar nicht, wird es glaube ich gar nicht mehr kälter als 27, 28 Grad schon und ja, geht dann hoch bis auf so 33 Grad am Tag und ja, die Luftfeuchtigkeit ist halt dann das entscheidende Kriterium. Also das merkt man schon, wenn man hier irgendwie mal raus vor die Tür geht, dann läuft man wie vor so eine Wand. Und ja, genau, ansonsten, ja, Thema Corona ist natürlich immer präsent. Ich habe jetzt nicht super Sorge, dass ich mich jetzt hier irgendwie anstecke. Das ist ja jedem so ein bisschen selber überlassen auch, was er da an Prävention betreibt. Und ja, man kann halt nur irgendwie versuchen, sein Bestes da in der Richtung zu geben. Und also immer, hier gibt es sowieso an jeder Ecke Handdesinfektion und halt vorm Essen, nach dem Essen, regelmäßig zwischendurch Hände waschen. Ja, wir laufen eigentlich die ganze Zeit mit FFP2-Masken durch die Gegend. Ja, 95% vom Team D sind ja geimpft, was auch schon mal sehr, sehr positiv ist. Ich hoffe, das ist in anderen Nationen ähnlich. Und ja, das sind so die Maßnahmen, die man hier irgendwie für sich selber ergreifen kann. Und klar, wir wurden vorher diverse Male getestet, wir wurden am Flughafen getestet, wir werden hier jeden Tag getestet. Also genau, ich hoffe, dass das halt die anderen Nationen auch einfach so konsequent und ja, vor allem vernünftig dann auch durchführen, dass das hier alles einigermaßen safe bleibt. Hier vor Ort kriegt man sonst eigentlich nicht so viel mit, was jetzt irgendwelche positiven Fälle angeht, was vielleicht auch gut ist. Ich lese das nur ab und zu mal irgendwie in der Tagesschau-App oder so, dass irgendwen da jetzt doch nochmal aus dem Verkehr gezogen haben. Aber ich denke, das ist meistens halt einfach tatsächlich nach Anreise oder kurz nach Anreise, sobald man dann hier erstmal angekommen ist und naja, ein paar Tage rum sind, sag ich mal, da sinkt schon das Risiko extrem. Also wie gesagt, sind ja alle vor dem Flug zweifach getestet und werden natürlich nach dem Flug nochmal getestet. Und ja, wenn, dann muss man sich halt quasi kurz vor Reise irgendwo nochmal infiziert haben, was sich dann vielleicht erst hier am Flughafen oder dann halt vielleicht hier erst im Dorf dann sozusagen ausbreitet. Aber bisher würde ich mal sagen, ist das noch überschaubar und da bin ich eigentlich relativ entspannt in der Hinsicht und wie gesagt, gebe einfach selber hier so mein Bestes und versuche aufzupassen und ja, dann geht das hoffentlich gut, sage ich mal. Genau, ja, ich denke, hoffe, ich habe da die Fragen noch beantwortet und ja, wenn du das hörst, erstmal guten Start in den Tag und bis denn.
Boah, ja genau, also super interessant finde ich, was er sagt. Und er ist ja frohen Mutes. Also da hörst du kein Zweifel, keine Ängste. Zum Glück. Also jetzt gerade vor 3 Stunden war es, glaube ich, über Instagram rausbekommen oder hat Jelle Gehns vom belgischen Team veröffentlicht, dass er nicht einreisen konnte, weil er wohl vor mehreren Wochen positiv auf Corona getestet wurde oder also die Infektion hatte und nach wie vor scheinbar immer noch die Tests positiv waren, sodass er jetzt es nicht schafft, pünktlich zum Männerrennen einzureisen. Ist uns jetzt auch erst aufgefallen, als wir die Startliste gesehen haben und haben nur gedacht, hä, da steht nur Martin van Riel, wo ist denn Jelle?
Genau.
Und dann war...
Gibt es einen Nachrücker?
Ja, das ist halt jetzt...
Das ist nämlich genau eine wichtige Frage. Das ist eigentlich genau das Thema, was generell die Olympischen Triathlon-Spiele beeinflussen wird, die Diskussion. Inwiefern schadet auch das Teamrennen dem individuellen Rennen? Denn früher war es ja ganz klar so, 2016 hatten wir ja den Fall, dass Deutschland gesagt hat, so, nee, wir schicken keinen hin. Mhm. Und dann ist es halt so, dass die Plätze ja wieder zurückgehen.
Also die Deutschland erkämpft haben, die gehen einfach an Nachrücker.
Die gehen erstmal an den Weltverband zurück. Ja. Das und heißt, sie werden neu verteilt. Mhm. Und dann logischerweise natürlich kommen die Nationen oder die Athleten der Nationen, die quasi als nächstes in der Liste rankommen würden, die bekommen die Möglichkeit. Also an diejenigen Nationen geht es. So, und dann können die halt sagen, ja, nehmen wir. Oder halt, es wird dann halt so lange, bis halt jemand nimmt.
Ja.
So. War für die ITU eigentlich ja recht okay, weil was wollen die haben? Die wollen eine volle Starterliste haben und am besten natürlich so möglichst viele Nationen wie möglich so.
Was ist eine volle Starterliste?
Ja. 55 Athleten.
Genau.
AthletInnen.
Ja.
Und so früher, das geht ja jetzt aber nicht mehr, denn wenn eine Nation nun beschließen sollte, nee, wir schicken den Platz im individuellen Rennen, besetzen wir den nicht oder lassen den nicht an den Start. Sie haben aber trotzdem einen Platz im Teamrennen. Dann verfällt der Platz ja nicht, sondern also er kann auch nicht nachrücken, sondern der Platz bleibt dann einfach leer.
Das heißt, also wir kommen von der Startliste von eigentlich 55 Männern oder Frauen. Kann es sein, okay, wir Jelle Gehns startet jetzt zum Beispiel nicht, also haben wir 54 Athleten.
Genau.
Im Männerfeld
quasi.
Und nicht ein Nachrücker.
Genau.
Weil Jelle zum Beispiel, das ist jetzt nochmal ein spezieller Fall, der hofft, dass er jetzt noch zum Team Relay einreisen darf, weil jetzt irgendwie anscheinend gestern das erste Mal der Corona-Test negativ war. Aber da wir ja auch von Justus gehört haben und so, dass das halt doch auch nochmal gerade mit diesen japanischen Regeln noch komplizierter ist, bis du da irgendwie in das Land kommst, muss man halt jetzt die Daumen drücken, dass er das quasi noch schafft.
Ein ganz bekanntes Beispiel ist ja nun nochmal die Niederländer. Die Niederländer starten im Team und die hätten zwei Plätze, dadurch, dass sie im Team, also jedes Team, also jede Nation, die im Team qualifiziert ist, hat automatisch zwei Frauen- und zwei Männerplätze. Es starten individuellen Rennen aber nur die beiden Frauen, nämlich Maya Kingma und Rachel Klammer. Und die beiden Männer, also Marco van der Steel und Jörg van Ektum wären das, die starten nicht. Die starten nur im Team-Relay. Und also, das ist schon von vornherein, also das ist auch so die erste Nation, die wir so in diesem Maße ausmachen konnten, so beschlossen, dass die Männer nicht starten, dass sie ganz bewusst erst im Team-Relay eingesetzt werden. Und diese beiden Plätze, die können auch nicht neu besetzt werden. Also wieder quasi zwei Plätze weniger vom Rennen. So.
Ja. Dann sind wir schon bei 52. Und die Niederländer zum Beispiel, die machen das ja ganz öffentlich. Also das ist von vornherein, haben wir einen Zeitungsartikel gefunden, ist klar, dass die beiden Frauen starten, die beiden Männer nicht. Also dass die Niederlande setzt komplett auf Team, also die haben die Teamtaktik und die Frauen können sie, also sie kommen um Maya Kingma, die Leeds gewonnen hat und Rachel Klammer, die vor zwei Jahren Abu Dhabi gewonnen hat, kommen sie nicht drum rum.
Ja.
Also die haben natürlich Medaillenchancen, die beiden Männer allerdings gerade jetzt nicht so und die werden geschont. Aber die starten halt noch nicht mal einfach im Einzel und gehen zum Beispiel nach dem Schwimmen raus, sondern von vornherein wird gesagt, okay, nein, machen wir nicht. Und die ITU hat am 30.06., was auch ziemlich spät ist, also wir haben heute den 23.07., am 30.06. hat die ITU so ein Statement veröffentlicht und hat gesagt, hey, Nationen, es wäre gut, wenn ihr alle starten würdet, weil es sieht natürlich kacke aus, wenn auf einmal beim Individualrennen statt 55 Plätzen auf einmal nur 30 Leute da stehen.
Ja.
Aber gut.
Ja, das geht eigentlich gar nicht.
Es ist richtig
da hast kacke. Du Leute, die kriegen die Quali gerade so nicht hin und sehen das dann und denkst du auch so, ja, was soll das eigentlich? Ja. Finde es auch seltsam, dass es da kein Regelwerk gibt.
Also gibt es noch nicht, ne? Ja. Bisher war ja die Qualifikation in Nationen intern, wer nun fährt, rein eine nationale Sache. So, das hat allein der NOC bestimmt. Und ich habe es nämlich im kanadischen Triathlon-Magazin gelesen, einen Artikel, dass auch die Kanadier da ganz strikt sind. Mhm. Ich habe mich sogar so ein bisschen, sag ich mal, um halt jetzt keinen Scheiß zu erzählen, auch in das kanadische Olympia-Quali-System,
also eingehängt.
Eingehackt, so also ein bisschen reingelesen, in deren Qualis. Ja. Die hatten nämlich auch so dieses Prozedere, dass sie nicht einfach nur gesagt haben, okay, wenn du qualifiziert bist, dann startest du, sondern sie haben einfach so, sie haben es Tiers genannt, sie haben so mehrere Optionen gehabt. Erste Tier war, okay, du bist ein Medaillenkandidat, das heißt, du darfst im individuellen Rennen starten, wenn du halt besonders gute Ergebnisse gezeigt hast. Zweites Tier war, du darfst im individuellen Rennen starten, aber nur als Helfer. So, das war die Nummer zwei. Und dann geht es im Prinzip noch, glaube ich, 3 und 4, wo es dahin ging, okay, ihr seid zwar qualifiziert, dürft aber nicht im individuellen Rennen starten, sondern nur im Teamrennen. Es sei denn, war geschrieben, Kanada ist nicht fürs Teamrennen qualifiziert, dann dürft ihr auch ins individuelle Rennen starten. Und dann habe ich quasi so mir einen Artikel von kanadischen Trailer-Magazinen durchgelesen, die geschrieben haben, naja, okay, klar, Tyler Mislawchuk, ganz klar Medaillenkandidat, der ist qualifiziert, Matthew Sharp wohl denn als Second Tier, also halt als Helfer für Mislawchuk. Ja. Und bisher war bei den Frauen nur, die...
Emily Kratz?
Nee, die war zweites, wer war denn davor?
Joanna Brown.
Joanna Brown, ja. Joanna Brown qualifiziert. Hm. Das heißt, Kanada hatte kein Team.
Aber
dann hat er jetzt wirklich Emily Kratz quasi auf allerletzter Hürde genügend Weltcup-Punkte gesammelt. Dann waren es 2 Frauen. Und in diesem Moment hatten sie ja quasi 2 Frauen, 2 Männer. Das heißt, Kanada hatte dann automatisch ein Team. Und dann haben sie geschrieben, jetzt kommt halt diese absurde Situation. Dadurch, dass Emily Kratz die Olympia-Quali hat oder den olympischen Platz erobert hat, hat sie Joanna Brown direkt wieder rausgekickt, weil sie quasi nur drittes Tier war und eigentlich dann nur im Relay starten darf. Oh, nee. So. Ist jetzt die Frage, was sie machen. Es stehen auf der individuellen Liste beide Frauen und beide Männer.
Aber wie sie damit umgehen, ist die Frage.
Und
man hat, ja schon durch Kanada hat man ja deutlich, also mehr als durch die Blume gehört, wie das da gehandhabt wird. Und im Super League-Podcast hat Chris McCormack zum Beispiel auch gesagt, gut, das hat er jetzt so vermutet, aber gemeint, ja klar, Australien macht das genauso. Da stehen auch alle drauf, aber es ist halt echt die Frage, okay, vielleicht stehen sie am Pontoon und vielleicht schwimmen sie durch und fahren vielleicht auch nochmal Rad an oder sowas und dann steigt einer aus oder sowas. Keine Ahnung.
Oder joggen ganz locker durch.
Das oder können sowas.
Ja auch viele machen. Ja. Ne?
Wobei, ey, aber das ist doch auch, also welcher Athlet macht, also dann würde ich ja fast lieber rausgehen, als dann da so durchjoggen und dann so, na gut, keine Ahnung. Ja,
das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Was ein Scheiß. Also allein für die Würde des eigenen.
Das kannst du doch nicht machen, oder? Also bei Olympia dann zu sagen, nee, ich fahre nicht Rad und ich laufe auch nur so ein bisschen.
Ja, es ist einfach gesagt, aber wenn du in diesem System bist und ich sag jetzt mal, den Verband hast, der sagt, ey, pass mal auf, jetzt mal Butter bei der Fische, du bist einfach kein Medaillenkandidat, aber wir haben Außenseiterchancen im Team. So, wir wollen alles Mögliche versuchen, damit wir im Team eine Medaille haben. Und dazu gehört, dass du dort frisch am Start stehst. So. Wir haben hier hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze von weit über 30 Grad. Ja, das Rennen wird dich auf jeden Fall schwächen. Schenk dir das.
Ja, aber trotzdem. Also keiner, der bei Olympia ist, ist da jetzt immer einfach so, zufällig bin ich in Tokio
jetzt. Genau, das ist ja der Konflikt. Und jetzt kommen ja noch so andere Spielchen hinzu, wie es die Briten machen. Die Briten sind ja nun auch fast die einzige Nation, die ja ihre beiden Ersatzstarter, ihre Reservestarter, die ja auch namhaft sind. Jetzt, der Männername ist natürlich jetzt wieder entfallen, aber bei den Frauen ganz einfach Sophie Coldwell. Ja. Immerhin, ist sie gerade die Führende oder die Zweite?
Weiß ich nicht, ja. Also vorne.
Nee, Maya Kingma ist die Führende. Sie ist auf jeden Fall unter den ersten 3 der WTS gerade. Also hat eine internationale absoluten Top-Frauen. Sie fährt ja als Reserve hin. Ja. So. Ist denn nicht gesagt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich bin echt gespannt, ob es nicht irgendwie heißen wird, nach dem Individualrennen, was ja Vicky Holland, Learmonth und die dritte war...
TTB.
Genau, Taylor Brown machen, ob denn nicht eine sagt, wie zum Beispiel eine Vicky Holland, oder halt 2, ich bin verletzt oder so, oder es geht nicht und auf einmal steht eine Sophie Coldwell da, halt total fresh und erholt, ne? Ja. Ich könnte mir das ehrlich gesagt gut vorstellen.
Und so wie sie da rumspringt, wie man das immer sieht, könnte man das, also liegt es jetzt nicht so fern.
Ja.
Startet eigentlich Rich Murray, weil der hat irgendwie gesagt, der macht jetzt die Relay und eben verstanden, dass der auch auf der Individualstartliste stand.
Eben nicht. Der hat von vornherein gesagt, ich starte im Team und nicht, also nicht im Individual. Der hat auch von vornherein zurückgezogen quasi. Ja.
Okay.
Bei Richard Murray ist es eigentlich eh krass, dass er überhaupt da ist.
Ja.
Also, wenn man das ja verfolgt hat jetzt über die letzten Monate, ich bin mal gespannt, ne?
Ja.
Was das so gibt.
Ja, aber mit seinem Herzproblem, das ist ja sowieso, das wäre sowieso fast fahrlässig gewesen, wenn er bei den Bedingungen da über die Olympische startet. Ich weiß nicht, ob das über Team Relay ehrlich gesagt so viel besser ist. aber da spielt wahrscheinlich noch sowas mit, wie er möchte das Team nicht hängen lassen, welcher andere Mann sollte denn sonst. Und
er ist ja auch jemand, gerade im Team, er ist ja ein ganz schnellkräftiger für kurze Sachen. Ist er ja schon. Oder kann man ja auch verstehen. Ich meine, das waren jetzt 5 Jahre olympischer Traum von vielen, ne? Und dann jetzt kurz vorm Ziel, umso dramatischer ist auch wirklich so eine Sache wie mit Jelle Gehens, ne? Boah, wenn du das liest, da kriegst du echt...
Hart. Hart.
Deshalb, ich hoffe nur, Justus bleib fit, Jonas, Laura Lindemann und Annabelle Knoll, bitte.
Ja, hat damit fit nicht so viel zu tun, ne?
Nee, bleib fit, halt, also steckt euch nicht irgendwie... Dann heute wieder prominentes Beispiel, Simon Geschke aus dem deutschen Radsport Team. Und die haben morgen früh ihr Rennen und der wird heute positiv getestet. Und dann, wenn du auf Insta guckst, gestern war noch ein Post, da fahren die vier zusammen nochmal die Strecke, Training nochmal. Ne? Mhm. Und letztendlich, gerade, ich meine, Simon Geschke ist jetzt auch die Tour gefahren und war jetzt auch 3 Wochen mega unterwegs und stellt sich auch im Dienste von einem Schachmann, der ja wirklich auch um eine Medaille fahren soll. Und da ist ja auch das Team so wichtig. Und jetzt ist Geschke auf einmal positiv. Ey, da denkst du echt, das darf nicht wahr sein, ne?
Also er wurde bei der Einreise positiv getestet?
Nee, dort direkt schon. Dort. Die machen ja auch dort immer wieder Tests.
Cool, also jetzt ist der letzte Test quasi vorm Rennen. Die anderen Deutschen...
Also der kam quasi clean rein, irgendwie zumindest laut Tests. Und scheinbar. Dann Inkubationszeit und ähnliches und hat sich jetzt dann einen positiven Test eingefahren. Krass.
Und zum Glück hat er niemand anderen angesteckt.
Gut, das weiß er quasi ja teilweise auch noch nicht, ne? Also
gut, aber die konnten jetzt zumindest starten. Die haben jetzt den letzten Test vorm Rennen und danach ist es.
Danach ist dann quasi egal. Fast wie egal. Ja. Aber gut, das wird man jetzt öfters hören. Das ist dann einfach so.
Ja. Und der Geschke ist zum Beispiel, ich will es nur kurz noch sagen, er ist geimpft.
Ja.
Wie Justus ja auch gesagt hat, der Großteil des deutschen Teams ist geimpft. Aber eine Impfung schützt halt nicht vor erneuter oder vor Infektion.
Ja.
Genau. Nur vor einem schweren Verlauf oder was auch immer, ja.
Ja. Ja, und dadurch, dass die Japaner wirklich wahrscheinlich mega krass auch testen werden, werden wahrscheinlich noch so einige Fälle kommen. Das heißt, wir werden uns dran gewöhnen und ich sage mal so, für die ITU, glaube ich, ist es vielleicht in der Nachbetrachtung gar nicht so schlecht, weil dann irgendwann gar nicht mehr so richtig rauskommt. Ich meine, bei den Männern starten stehen nur noch 51 Athleten auf der Startliste anstatt 55. Sind schon mal jetzt, schon vorher, 4 weniger. Wer weiß, was da noch alles kommt und wie viele denn da aussteigen, um sich zu schonen und so. Und das wird man vielleicht alles gar nicht mitbekommen, weil man vielleicht nur die ersten 20 im Blick hat. Aber so diese Angst, dass dann natürlich das IOC irgendwann sagt so, ja Mensch, ITU, irgendwie 30 Athleten würden euch auch reichen, oder? Also ihr braucht doch keine 55. Steigen sie ja eh aus und so und passiert da eh nichts. Das könnte stelle ich mir vor, abgeschwächt werden, weil du inzwischen gar nicht mehr weißt, ist er jetzt noch gar nicht an den Start gegangen, weil er nochmal positiv getestet wurde oder was steckt er jetzt genau dahinter? Ansonsten denke ich mal, bin ich mal gespannt, was gerade die Kombination dieser beiden Rennen ergibt und was das für die nächsten Spiele dann auch bedeutet.
Ja, und da war auch, finde ich, die Kritik, die auch gerade Chris McCormack geäußert hat, es war vor 3 Jahren, oder noch 3,5 Jahren oder sowas, war klar, es gibt, noch länger, was sag ich denn da vor 3 Jahren?
Normalerweise 3 Jahre, jetzt sind es halt 4 geworden, ja.
Aber war es klar, es wird ein Relay geben und dass wir da irgendwie andere Regelungen auch dann nochmal brauchen im Vorfeld, dass eben sowas nicht passieren kann, wie es jetzt ist. Wir haben ein Relay, wir haben ein Individual Race, dass man das irgendwo auch nochmal anders festlegen muss. Das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Und auch dieses Statement von der ITU vom 30.06., das finde ich halt zu spät und das finde ich echt ein bisschen schwach, muss man sagen, dass man so unvorbereitet da quasi reingeht. Oder so ein bisschen
unprofessionell.
Und blauäugig oder keine Ahnung. Ja.
Wundert mich in so einem hochtechnisierten Sport, wo alles immer irgendwie geplant wird. Seltsam. Also ich weiß nur aus Schwimmerperspektive, ich hatte mit Marco Koch ja ab und zu mal Kontakt und der müsste jetzt auch seit mittlerweile über eine Woche dort sein oder länger, dass das halt auch für ihn extrem schwierig ist, also für die Athleten, die Schwimmer generell, weil die wirklich komplett hermetisch abgeschirmt sind und die, anders wie bei den Triathleten, machen die natürlich jetzt, also wer schwimmen sieht, ihr Event, ja, es sei denn, es ist Staffel, ja, aber so ihr Ding im Endeffekt, die haben ja nicht so dieses Teamgefüge in dem Sinne und dann hängen die halt die ganze Zeit dann entweder auf dem Zimmer ab oder in der Schwimmhalle oder gehen kurz essen in Begleitung.
Gefängnis.
Das war's. Ja. Und wenn du dann 2 Wochen vorher schon dort bist, ja, gute Nacht bei
der Mitte. Ja, und gerade, da bin ich echt mal gespannt. Die Schwimmer müssen sich jetzt auch nicht in dem Maße akklimatisieren. Die sind ja eh in ihrer Schwimmhalle. Ja. Für alle Outdoor-Sportler macht es halt schon Sinn, früher zu kommen letztendlich. Oder ich meine, das ist halt auch wieder so eine ganz individuelle Frage. Ja. Ich kann in dem Hinblick auch gerade nochmal den Bestzeit-Podcast, glaube ich. Ralf Scholz und Philipp Flieger, Bestzeit, ich weiß immer nicht, wie er heißt, Bestzeit-Podcast, glaube ich, empfehlen. Die hatten gerade, der wurde gerade heute veröffentlicht mit Dan Lorang. Und da ging es auch nochmal um Hitzeadaptation und solche Geschichten. Mhm. Und da hat halt auch Philipp Flieger noch so gemeint, in Tokio ist er ja im Olympischen Marathon an den Start gegangen. Und er ist halt auch so jemand, der braucht sehr lange, bis er sich an diese klimatischen Bedingungen gewöhnt hat und hat halt doch so ein paar Tage mehr gebraucht. Er hätte Tage mehr gebraucht, aber es wurde ihm halt auch nicht gestattet. Also da bist du dann auch wieder von deiner Föderation abhängig. Wann darfst du überhaupt anreisen? Und er hat gesagt, ey, es wäre für mich 10-mal geiler gewesen. Und damals gab es halt kein Corona, ne? Dann da hättest du auch 2-3 Wochen vorher irgendwo außerhalb dein Trainingslager dann noch machen können. Durfte er aber nicht. Jetzt muss man natürlich, was Triathleten angeht, also Tokio ist quasi, wer schon mal auf Hawaii war, ist wahrscheinlich ungefähr ähnlich. Du steigst aus dem Flieger und eine Wand steht vor dir, also du fängst sofort an zu transpirieren und es ist halt Monster-Luftfeuchtigkeit, auch wenn man immer so denkt, naja, da sind jetzt vielleicht 27, 28, vielleicht auch mal 30 Grad per se, das haben wir hier auch gerade, aber wir haben halt nicht diese extreme Schwüle. Und da kommt halt mal ein Sportler besser mit zurecht, ein anderer weniger. Und wenn du doch ein paar Tage hättest, macht das halt teilweise schon was aus. Wobei, da muss man halt auch dieses Mal.
Da
muss man nur halt.
Dass die Schweizer ganz kurzfristig anreisen. Klar, die sind ja in Höhe und so, aber Aussage von Brad Sutton, wir gehen so kurz wie möglich dann rüber und kommen aus der ganz kühlen Situation in eine ganz truppe Scheiße. Aber die Erfahrung von dem Coach zeigt, dass das funktioniert hat. Also damals in Rio zumindest
auch. Ich würde sogar auch sagen, ich meine, im Hinblick, diesmal ist es halt so, wir haben klimatische Bedingungen, die sehr krass sind, aber wir haben halt diese ganzen Corona-Restriktionen. Und es ist halt auch die Frage, wenn du zum Beispiel als Triathlet 3 Wochen vorher da gewesen wärst, gut, da konntest du noch nicht ins Olympische Dorf oder was, ne? Aber du hast ja so viele Einschränkungen. Also wenn wir ja Justus, wir haben ihn ja gehört, wenn du eine Stunde Radfahren willst, brauchst du 4 Stunden Zeit. Das ist halt, vor 3 Wochen hättest du die halt nicht gehabt. Also dass du jetzt kurz vor eine Woche vor dem Wettkampf nicht mehr irgendwelche krassen Einheiten machst. Und natürlich, je intensiver du trainierst, umso mehr zieht das dem Körper natürlich auch. Also ich denke, Brad Sutton
ist vielleicht die Strategie,
liegt da gar nicht so schlecht, wobei manche kann es halt auch erschlagen, ne? Aber dann hast du halt auch, du hast Nicolas Bierig, und wenn Nicolas Bierig nicht genügend Erfahrung zum Beispiel hat und weiß, wie sie damit umgeht und wie ihr Körper reagiert, und sie war in Rio und das ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, gewesen, vom Klima her vielleicht.
Ja, damals war Winter, es war gar nicht so schlimm.
Aber es war auch heiß, oder?
Ja, warm, aber es war jetzt nicht auf keinen Fall vergleichbar.
Aber die wissen das ja normalerweise. Also, und da wird ja jetzt nicht einfach mal so ein bisschen experimentiert, bei denen zumindest, also wo bestimmte Leute was zu sagen haben, andere, wie Philipp Flieger, Leichtathletik, DLV sagt, nee, darfst du nicht, und dann scheiß drauf, ne?
Aber man hat es ja gesehen, die machen ja dann irgendwie Training im Hitzezelt, der Max Studer und der Salvisberg. Also die machen schon irgendeine Hitze-Preparation dann in der Schweiz, das ist auch klar. Also es ist nicht so blauäugig, wir fahren jetzt hier Albula-Pass hoch.
Mit dicken Klamotten und
machen unsere Tempoläufe am Gletscher und dann fliegen wir mal rüber und machen jetzt mal hier schon ein schönes Hitzerennen. Das so einfach ist es dann auch.
Nee, nicht. Auf keinen Fall. Also das ist schon alles sehr, sehr durchdacht.
Plus, dass die Startzeit ja auch sehr früh ist, ne? 6:30 Uhr, Local Time, ist natürlich auch, da ist es mit der Hitze dann vielleicht noch einigermaßen okay. Und wenn man jetzt auch nicht so super jetzt schon an der japanischen Zeit angepasst ist, ist es vielleicht ja auch nicht so schlimm. Weil 6:30 Uhr morgens, wenn...
Ja, da gibt es viele Herangehensweisen wahrscheinlich, ja.
Also was ich mich frage, wie das die japanischen Triathleten machen. Die kennen ja die Location, die kennen ja alle Regeln, die wissen ja auch, wie man sich da verhält. Frag mich da, ob die dann irgendwie seit Monaten dann dort vor Ort irgendwie trainieren.
Nein, das macht überhaupt keinen Sinn.
Also in Tokio sicherlich
nicht. Du kannst ja nicht in der Großstadt, also...
Ja, keine Ahnung.
Die haben so ihre Trainingspot in Miyazaki und so. Und
da waren ja auch die Niederländer jetzt in Miyazaki.
Niederländer, Briten hatten auch so einen Außenstützpunkt, sag ich mal, und so. Und ich habe auch mal wieder auf Instagram so ein paar Shots von den Japanern gesehen oder auch die da starten. Und die reisen da genauso knapp hin wie alle anderen auch.
Ja, weil je länger du in diesem olympischen, in diesem hermetisch abgeriegelten Gefängnis quasi dich befindest, es ist ja schon schwierig.
Ja.
Also, ja.
Also es ist jetzt nicht wirklich, also vielleicht der Vorteil, dass du vielleicht schon immer in dieser Zeitzone bist und so. Und
ja, im eigenen Land so, ist es
Tokio immer einfacher. Ist ja generell im Sommer auch immer so heiß, dass es sie vielleicht mehr gewohnt sind. Aber ansonsten machst du es jetzt nicht wirklich anders als andere Nationen. Also wir sind ja jetzt auch nicht zwei Wochen vorher nach Hamburg gefahren und haben dann da in Hamburg rumtrainiert. Das ist,
Ja, irgendwie total schade für die Athleten, die irgendwie in der ersten Woche ihre Wettkämpfe haben, danach frei. Früher war das ja dann so, dann bist du dann irgendwie in die anderen Events gegangen, hast zugeschaut.
Hast mal die Stadt angeguckt.
Keine Ahnung, wie die das... Ja. Die jetzt fliegen sie wahrscheinlich gleich wieder zurück nach Hause, wer weiß. Oh,
ja, es ist schon... Aber gut, lieber... Also ich finde immer noch, zum Glück findet es statt und die Möglichkeit ist jetzt da, dass man einen Wettkampf machen kann. Also den olympischen Wettkampf machen kann. Wollen wir denn mal so unsere... Medaillenfavoriten benennen?
Wollen wir zum Abschluss mal picken, ja?
Ja, wollen wir so so einen Pick machen?
Ja, das ist echt schwer, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe vorhin schon selbst mal so drüber nachgedacht und jetzt eben, während wir aufnehmen und ich auch noch mal so ein bisschen so in der Startliste rumscrolle, denke ich so, oh fuck, du hast ja den gar nicht so bedacht und du hast ja das gar nicht mehr so. Also es ist, finde ich, auf Männer- wie Frauenseite so offen wie nie. Gut, das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht beurteilen, aber...
Ja, das Problem ist, es gibt halt für verschiedene Rennkonstellationen, fallen mir mal total unterschiedliche Athletinnen ein. Zum Beispiel, wenn wir mit den Frauen anfangen. Zum Beispiel eine Jessica Learmonth und eine Maya Kingma sind dann immer ganz oben auf in der Saison, muss man ja sagen. Müsste man ja eigentlich auch voll als Favoritinnen zählen. Aber...
Es ist aber keine Lucy Charles im Rennen, ne?
Es ist keine Lucy Charles im Rennen. Letztendlich, ob die Gruppe nun wegkommt, ist jetzt auch fraglich. Eine Katie Seferis muss man auch schauen, ob sie jetzt wirklich inzwischen so abliefern kann oder ob
sie es geschafft hat. Sag doch mal deine Top 3.
Okay.
Hau einfach mal raus.
Ich hau mal raus.
Gold, Silber, Bronze. Gregor.
Na gut, ich fange dann mal mit Bronze an.
Okay, vielen Dank.
Und dann sage ich, Jessica Lehmann holt Bronze.
Ja.
Zweite wird Nicolas Bierig.
Ja.
Und erste wird geht an Bermudas, Gold geht an Bermudas, an Flora Duffy.
Ich mache auch mal gerade, ich habe auf jeden Fall Gold Flora, Silber Nicolas Bierig und ich setze Laura Lindemann auf Bronze.
Oh, ja. Interessant. Ja.
Horst.
Ja, ich setze Gold auch irgendwie nach Bermuda an. Komischerweise. Nicolas Bierig sehe ich auf einem knappen dritten Platz.
Okay.
Ja, und Platz zwei ist so für mich so die Unbekannte. Da bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher, was so diese Hitzeverträglichkeit angeht. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich denke mal, eine von den Engländerinnen wird es dann wahrscheinlich
sein. Ich habe auch noch da so echt GTB, also Georgia Taylor Brown. Ja,
die habe ich auch gar nicht erwähnt. Ah, ne?
Und Jess Learmonth, wie du auch sagst.
Ich würde auch ganz gerne vielleicht Nicolas Bierig versus GTB austauschen. Nee, es geht nicht. Mehr kann ich Zeit drinnen. Ja, ich lasse es so. Ja, das ist halt. Ja, es ist.
Es ist schwierig und wir haben keine Summer Rappaport. Würde ich jetzt auch nicht einfach mal so ausklammern. Ne? Auch Katie Zafiris weiß man nicht, was abgehen kann. Und auch obwohl Maya Kingma habe ich jetzt nicht für den Olympiasieg so nicht auf dem Tableau.
Nee, ich glaube ich auch. Nein.
Ja.
Okay.
Super offenes Rennen, aber ich denke mal, Olympia hat auch immer seine Überraschung. Also es gibt ja immer da neue Helden, die dann entstehen.
Ja, sau cool. Mal schauen. Ja. Oder machen wir erstmal Männer.
Genau.
Greg. Soll ich wieder? Ich muss immer vorlegen.
Mensch, ich lege gerne vor.
Ja. Okay, dann leg du vor.
Ich lege gerne vor. Also ich lege mich jetzt halt, ich sage einfach mal, Hayden Wild gewinnt.
Okay.
Ich will ihn einfach sehen.
Okay.
Tyler Mislerchuk wird Zweiter. Und Alex Ye an 3. Aber da muss ich dazu sagen, dass ich dann halt wirklich so ein paar Leute einfach mal so weggekickt habe, ne? Also ja, klar, allein jeder. Schon Vincent Louis jetzt einfach mal nicht zu nennen, ist eigentlich irgendwie schon krass. Auch ich weiß nicht, was mit Mario los ist, Mola.
Ich glaube auch, Mario wird nicht...
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht,
aber ich denke es auch nicht, nein. Ach, aber das ist...
Irgendwie untergedacht. Und von den Norwegern ganz zu reden.
Wollte ich gerade noch sagen, und die Norweger nicht erwähnt, ne, in ihren neuen Fashion-Einteilern. Okay, Horst, was ist dein Pick?
Boah, das wird echt schwierig. Ich sehe auch keinen der Norweger irgendwie auf den Top 3, aber ich kann mich da auch echt mega
Ja.
irren. Ich sehe den Kanadier ganz klar irgendwie als einer der
Ja.
Gold-Mitfavoriten. Also nicht den Matthew Sharp, sondern
Mr.
den deutschen
Mitchell,
Namen, den ich nicht aussprechen
der
kann.
Gewinner des Festivals.
Ja.
Tyler M.
Ja.
Punkt, ja. Sich definitiv auf 1, aber es wird, glaube ich, wahrscheinlich knapp. Interessanterweise, irgendwie habe ich in den Javi Gómez noch irgendwie so auf dem
Ist auch
Schirm,
nie
weil ich
verkehrt.
immer so denke,
Ja.
ja, weil ich so denke, dass der durch seine Erfahrung, durch sein Hitzetraining in Cozumel, und der kann Hitze auch mega gut ab, und es ist halt wahrscheinlich kein so schnelles Rennen, wenn es so heiß ist, dass ich den auf 3 setze, nicht auf 2, auf 3 und auf 2. So, jetzt muss ich einfach mal blauäugig irgendeinen Namen reinrufen. Auf alle Fälle nicht Alexi. Ich sehe den, ich glaube einfach, dass er noch ein paar Jahre braucht. Weil so ein Olympiarennen, da zeigt sich nochmal, dass es dann doch nochmal deutlich härter ist, gegebenenfalls.
Wir werden sehen.
Naja, wir werden sehen. Ich sage jetzt mal, auf 2 setze ich. Oh weia, oh weia, oh weia. Ich sage jetzt einmal Vincent Louis.
Was auf
Bonsoir,
zwei?
Auf zwei. Und es ist auch noch mal eine Info, eine Reportage YouTube Super League Triathlon
Oh
über
ja.
Vincent Louis war super. Also war es empfehlenswert, auch noch
Mega.
mal reinzuschauen. Und ich muss auch sagen, Horst, dein Pick mit Gomez finde ich dahingehend auch, also dem traue ich auch was zu, weil er auch auf Cozumel war. Da habe ich, und da waren wir ja auch, und da sind auch richtig krasse Bedingungen. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch Laura jetzt auf drei gesetzt, Lindemann, bei den Frauen, weil die auf Cozumel so mega krass performt hat damals.
Gut
Das
war,
war
ja.
wirklich auch super, super stark. Also die kann auch Hitze. Ja, Gregor.
Ich will noch, ne? Ich werde einen Norweger auf 3 setzen, und zwar Kasper Stornes.
Oh,
Kasper Stornes
aha.
ist immer, man hat immer die anderen beiden so
Oh,
im
der
Blickpunkt, Hufeld
Underdog,
und so,
ja.
und letztendlich, wer hat wirklich im WTS-Sieg
Bermudas
zuerst, wer hat
gewonnen?
Mut gewonnen, das war
Ja.
Kasper Stornes. Wer war im Test-Event in Tokio
Ja,
Zweiter, das war Kasper Stornes.
ja,
Von den Typen bekommt man immer nichts mit, aber dennoch ist er auf einmal da, und ich denke auch, er wird dort da sein. Dann nehme ich an 2 dann auch Vincent Louis, und ich sage, Alexi gewinnt.
Boah, ja.
Alexi hat gewonnen, der
Wow.
war so dominant auch
Leads.
in Leeds an Position 2. Ich schwank auch echt zwischen nach den Falcon.
Wen? Hayden Wild.
Hayden Wild,
Ja.
genau. Und Vincent Louis, aber du hast ja schon Hayden Wild gesagt, deswegen sage ich Vincent
Alexi.
Louis.
Ach so.
Und kleine Anmerkung dazu, das kann ich auch gleich mit empfehlen, und zwar die Instagram-Seite Tree Stats. Also wenn man sie sucht, dann ist es Tree-Stats. Das ist so eine, ich sag mal, was auf der Langdistanz gibt es ja schon.
Try Rating oder was
Trial
von
Rating.
Thorsten?
Aber die Sophia Salla, der eine oder andere kennt sie ja noch, macht das inzwischen so ein bisschen für die
Ja.
Kurzdistanz und pickt sich
Ach,
da auch immer
geil.
wieder so ein bisschen so ein paar analytische Fragestellungen raus, und hat sich sowieso auch alle Olympiamannschaften angeschaut. Also wer nochmal einen Überblick haben möchte, auch wer wie stark ist, welche Olympiamannschaft schon wie viele WTS-Siege und sowas gesammelt hat und so, kann ich die Seite auf jeden Fall empfehlen. Unter anderem hat sie eine ja, so ein Kreisdiagramm gemacht. In wie viel spielt denn eigentlich die Erfahrung bei Olympia eine Rolle? Also Männer und Frauen jeweils verglichen, haben sie ein besseres Ergebnis in ihrem zweiten olympischen Start gemacht, sofern sie einen hatten. Und das war nicht der Fall,
Nee, nee.
großartig.
Beim
Also
Debüt war es besser, ne?
bei den Männern haben 47%, also 47,7% ein besseres Ergebnis gemacht bei ihren zweiten Spielen, allerdings über 50% ein schlechteres Ergebnis. Also das finde ich zum Beispiel so einen wichtigen Aha-Moment, dass bei Olympia, und es ist ja krass, es stehen ja teilweise 4 Jahre normalerweise Entwicklung dazwischen, die ein Athlet besser werden kann. Aber dieser Punkt Erfahrung
Muss ich nicht
bezüglich
aus.
Javi Gómez muss sich nicht wirklich auszahlen. Also auch gerade die Newcomer können richtig rein bam.
Oder man macht es wie Nicola Spierig, die wird. Da stimmt's nicht.
Ja, aber sie wird ja auch nicht groß schlechter. Sie bleibt ja fast
Ja.
konstant.
Sie legt immer Rang 1 oder 2.
Lower Finish, ja. Obwohl, selbst da
Ja.
passt es ja. Von ihrem Olympiasieg in London, Lower Finish auf
Ja,
Platz
okay.
2 in Rio.
Oh, ganz schlimm, ja. Und es war auch mega, mega weit auseinander, ne? War
gar nicht knapp. Aber die Statistik, ja. In die Statistik geht's ein.
Oh, genau. Also es wird super spannend auf alle Fälle. Das sei damit gesagt. Zum Teil in Rio mit Gwen Jorgensen war ja irgendwie schon so, gerade bei den Frauen, was ging an Gwen vorbei. Und das hat man halt jetzt definitiv nicht so in dem Maße zumindest.
Apropos Gwen, die hat jetzt wieder einen Trainer gewechselt. Ja, die hat jetzt wieder den Trainer, den sie zu Triathlon-Zeiten hatte.
Und die Bauermann Track Club hatte verlassen, kauft ein neues Haus. Ja,
habe ich doch letzte Woche gesagt, ne, mit Nike und so. Und die machen, wer weiß, wie lange die es mitmachen. Ja. Das klang jetzt natürlich so, als hätte sie das freiwillig entschieden. Wer weiß, wie es ist, aber interessanter Move, zurück zu ihrem Lauf-Triathlon-Trainer, wie auch immer.
Du hast es vorausgesehen.
Ja, du wusstest schon, du stehst
hier. Ja, das Orakel. Mich nennt man auch das Orakel.
Ich dachte Almöhi. Ja, der Alte. Ach, es war zu schön. Also wer ja Tour geguckt hat und auch ab und an mal auf Eurosport oder so, wer nicht den GCN-Player hat, ich habe ab und an mal, obwohl ich den habe ich trotzdem irgendwie so laufen lassen. Und dann kam eigentlich in jeder Werbepause zuverlässig der Horst vorbeigefahren.
Ja, wer mich erkannt hat, genau. Ja. Da musste ich auch leiden, musste ich auch echt lange dafür. War sehr kalt, saukalt. Immer, das ist blöd. Für so gute Aufnahmen brauchst du immer so kalte Bedingungen. Das ist echt, aber gut. Ja, aber jetzt haben wir unsere Picks für das Einzelrennen. Wollen wir noch Picks machen für die Relays oder ist das zu kompliziert?
So, ja, das machen wir das im Abschluss, das sind wir dem noch schuldig. Da
habe ich mir ja gar keine Gedanken drum gemacht.
Oh, Gottes Willen. Eine Vorbereitung.
Okay, ich fange aber trotzdem an. Ich sage Team GB vor Frankreich, vor Deutschland. Zack.
Na, das war ein guter Pick, ja.
Also kam jetzt einfach mal so zack raus, manchmal sind ja die Dinge.
Ja, der war gut. Der war wirklich gut.
Okay, dann soll ich weitermachen? Weiter, ja. Dann kannst du das Finale machen. Okay, also ich sehe eigentlich genau dieselben Mannschaften in einer anderen Reihenfolge, nämlich die Deutschen auf 2, die Engländer auf 3 und die Franzosen auf 1.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, ihr habt jetzt beide schon Deutschland gewählt. Ich gönne es Deutschland natürlich auch, aber um mal einen anderen Pick zu nehmen, mache ich es halt nicht.
Deswegen, es geht ja auch nicht um Gönnung oder nicht Gönnung.
Um Gönnung, genau. Großbritannien gewinnt vor Frankreich und Belgien auf Platz 3.
Yeah. Also das heißt, Jelle Gehns
darf einreisen. Jelle Gehns kommt zurück. Und wenn Jelle Gehns zurückkommt, davon gehen wir aus, dann hämmern die.
Unschlagbar, Belgian Hammers.
Der Belgian Hammer, der schlägt dann zu.
Okay.
Gut, genau, das war's von unserer Pre-Olympic-Folge. Wir sind sehr gespannt auf die kommende Woche. Und wir wünschen uns und auch euch dann viel Spaß beim Olympiaschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao.